Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste vom Theater Die Tonne. Enrico Urbanek, der Intendant und Regisseur des Stücks, das wir heute haben, Chrissy Tosanis und David Liske. Alle sind sie an der Inszenierung von Die Tätowierung beteiligt. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Dankeschön.
Was ist es denn für ein Stück, Die Tätowierung? Was ist da so belastend daran dann auch?
Also das Stück ist von Dea Loa, einer also viel gespielten Autorin. Das Stück ist von 1992, also schon etwas älter. Aber es geht um eine leider hochaktuelle Problematik. Es geht um Inzest es geht um eine Familie. Und das sind 27 Szenen und in diesen 27 Szenen bekommen wir das ganze Leben einer Familie mit. Und das Gute, wie ich finde, an dem Stück ist, dass das eben nicht nur so eine Schwarz-Weiß-Malerei ist, sondern jede Figur als solches ringt da. Auch selbst der Täter, also der Vater, ringt da und versucht also nicht nur dem Publikum, sondern der Welt gegenüber zu rechtfertigen, was er dort tut. Und auch, also die Tochter ist eben auch, die sagt, heute Abend Kino und 20 Euro extra. Also das sind so Sachen, wo man sagt, da schluckt man erstmal und sagt, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Und wir haben uns da auch Hilfe geholt, also die Kollegin vom Weißen Ring und von Wirbelwind sind mit dabei, die waren von der Konzeptionsprobe an mit dabei, so dass wir Fachberatung gekriegt haben, die Darsteller eben auch fragen konnten dort. Und was uns ganz wichtig war oder was mir ganz wichtig ist, falls es jemandem nicht so gut geht mit dem Thema, wenn man dort drin sitzt, weil gibt es jemanden, der mit dem man dann reden kann und der vom Fach ist. Und draußen gibt es auch Tische letztendlich. Man kann sich erkundigen über dieses Thema, kann nachschauen. Und also wir waren schon erstaunt in der Konzeptionsprobe, wo die Damen dann sagten, also in einer Klasse sind zwei dabei, statistisch gesehen, die Erfahrungen haben damit, also negative Erfahrungen. Das ist jetzt nicht gleich immer Vergewaltigung oder irgend sowas in der Richtung, sondern die einfach Erfahrungen damit haben. Und da ist, wie gesagt, eine große, große Dunkelziffer. Und ich sag mal, die Politik, wenn man einmal die Zeitung aufschlägt, ist ja auch Lüchte dabei. Und das ist also der Vatikan, der gerade sich zusammengesetzt hat oder so. Und das ist auch ein unangenehmes Thema. Also das finde ich aber immer wieder ganz wichtig, dass wir am Theater eben nicht nur eine Komödie nach der anderen spielen, sondern uns auch Themen widmen, wofür wir unsere Subventionen kriegen, wo wir sagen, das sind Themen, die sind wichtig, aber es wird nicht der Kassenrenner werden, logischerweise, wie jetzt die Drei-Groschen-Oper. Und ist unsere Aufgabe und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll dabei.
Ein Tabuthema auch auf die Bühne zu bringen. Wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr das gefunden? Auch das Stück?
Das Stück, das Stück kannte ich und ich bin ein großer Fan von Dea Loa und man merkt es diesem Stück auch an, weil es ist wirklich anderthalb Jahre recherchiert worden. Also man legt es jemandem vom Fach vor und er sagt, wow, das ist ein Komprimat, da ist alles drin, vielleicht eine Umdrehung zu viel, wie es sich gehört auf dem Theater oder für einen guten Krimi, aber das ist schon sowas, was wir gerne mögen auf dem Theater, so verdichtete Wortspiele und viele Dinge. Und also was mich besonders interessiert an dem Stück sind einfach diese Videoclip-artigen Szenen, die teilweise nur 2 Minuten, nur 3 Minuten und dann geht man wieder raus mit der Kamera und dann vergeht Zeit. Und das ist aber auch unheimlich gut gemacht von der Autorin, weil man Zeit hat als Zuschauer, um Luft zu holen, ne? Also sowohl die Darsteller haben Zeit, um Luft zu holen. Das ist aber auch die große Schwierigkeit. Wir haben nie einen Anfang und ein Ende. Natürlich haben wir das, ein definiertes. Aber wir leuchten rein, mitten rein in das Alltagsleben dort. Und dann geht der Fokus wieder raus und es geht irgendwo weiter. Und dadurch ist das so verdichtet mit allem und mit der tollen Musik, die wir noch dazu haben, finde ich das eine Art und Weise, Theater zu spielen, Ich hatte gestern, war auf dem Beleuchterumgang oben und habe dann runtergeguckt auf die Zuschauer und so. Und es ist wirklich so, normalerweise hat man ja um die Jahreszeit viele Huster dabei und sowas. Und die Leute waren wirklich gespannt. Also ihnen ist das Husten vergangen. Nein, also. Nee, ich meine das im positiven Sinne. Das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit hin und her ruckelt und sagt, oh Gott, es ist schrecklich und noch schrecklicher und sowas alles. Sondern es gibt... Dagegen haben wir uns ja auch verwehrt, was ich schon am Anfang sagte, diese Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern wir haben versucht, erstmal so ganz normale Figuren auf die Bühne zu kriegen, ohne dass man sagt, ja, ist ja klar, das ist der Täter oder so, sondern ja, da ging unsere Probenarbeit, also viel Zeit drauf letztendlich. Ne?
Diese Familie besteht aus, wie viele Personen, welche Figuren haben wir?
Na, Mutter, Vater, die sitzen heute hier und dann natürlich die beiden Kinder, die beiden Töchter, die da sind und dann kommt ja der Freund, der erste Freund mit dazu, also ein Fünf-Personen-Stück.
Und Mutter, Vater, was seid ihr für Figuren? Was habt ihr für Charaktere?
Gucken sich beide an.
Na gut, also ich bin die Hunde-Jule, so werde ich im Stück genannt, Jule Wucht, die Mutter von den zwei Kindern. Ja, man erlebt sie in dem Stück, also wenn man es liest, tatsächlich erstmal als total befremdlich. Also in der Regieanweisung steht, sie trägt einen Mundschutz. Es gibt eine Regieanweisung, da steht, sie schlägt sie mit dem Kopf gegen die Wand. Also es ist wirklich, ja, so, dass ich beim ersten Lesen gedacht habe, wie wird daraus ein normaler, nachvollziehbarer Mensch oder wie kann man ahnen, wie der Weg dahin war, also ohne, dass man sich jetzt wirklich auch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen muss, aber das ist ja nur ein Bild für den inneren Zustand. Genau, so, also eine Frau, die 18 Jahre verheiratet ist mit diesem Mann und ja, um diesen Missbrauch weiß, es ist tatsächlich auch so inszeniert, dass sie zuhört bei Gesprächen, also sie ist definitiv im Bilde. Es ist mehr als eine Ahnung. Sie geht auch los und sucht Beweise dafür, ohne dass sie das irgendwo hinbringt, ohne dass sie irgendwen zur Rede stellen würde, aber sie braucht das für sich. Genau, und sie wird im Laufe des Stücks auch damit konfrontiert, dass ihre älteste Tochter sagt, sie ist schwanger. Und die Mutter denkt sofort, sie ist vom Vater schwanger. Genau, und sie ist auch diejenige, die Tochter, die dann auf dem Weg ist, mit diesem ersten Freund zusammenzuziehen und wo man eigentlich das Gefühl hat, das könnte ein gutes Leben werden. Sie hält sie auf und sie sagt, bitte, lass mich nicht alleine. Genau, also und im Nachhinein oder wenn man, ja, auf dem Weg der Recherche hat man tatsächlich auch gesehen, das ist wohl, es kann ein typischer Verlauf sein, ne, dass die Mutter sämtliche Aufgaben oder Kernkompetenzen oder Bereiche an die Kinder oder an die Tochter abgegeben hat und wenn die geht, dann bricht das ganze System zusammen. Genau, und insofern ist dieser Mundschutz wie eins der vielen Bilder, die dieses Stück enthält, also tatsächlich zwar aus Krankheitsgründen offiziell, aber natürlich auch zum Schweigen gedacht.
Warum Hunde, Juli?
Sie hat einen Hundesalon und das scheint was zu sein, wo sie total drin aufgeht. Und sie im Stück steht, sie hat unglaublich viele Allergien. So. Und das war der Anfang oder der Auslöser, warum sie diesen Mundschutz trägt. Und irgendwann trägt sie den dann laufend.
Und was hat sie für ein Verhältnis zum Vater?
Ja, ein interessantes. Also sie liebt ihn. Ganz einfach. Sie hat ihn vor 18 Jahren geheiratet und sie liebt ihn und sie ist bereit, ihn zu schützen. Mehr als sie ihre Kinder schützen will. Also auch was man beim ersten Lesen oder wenn man darüber redet, irgendwie ganz schlimm findet, aber tatsächlich im Versuch einer Erklärung nachvollziehbar.
Und das nutzt der Vater aus?
Auf ja, eine Art? Auf eine Art ganz bestimmt, ja. Also ich spiele den Ofenwolf, das ist, er ist Bäcker, deswegen wird er immer Ofenwolf genannt. Wird beschrieben auch als ein gut aussehender, netter, lieber Kerl irgendwie, der auch in der Bäckerei immer sehr hilfsbereit ist und so. Also er hat schon eine, also ich sag mal, im Text ist es eher eine Fassade irgendwie so und uns und mir persönlich war es irgendwie wichtig, dass das eben nicht nur eine Fassade ist irgendwie so. Also das, weil eben diese Taten, die man eigentlich innerhalb des Stücks gar nicht sieht, aber die immer
unausgesprochen eigentlich zwischen den Szenen eigentlich herrschen, die sind irgendwie so schwer und so unaussprechlich irgendwie, dass ich gedacht habe, ich möchte kein Monster spielen. Also ich finde, gerade bei solchen Rollen kommen Leute immer gerne danach hin und sagen, wie ist das, einen bösen Menschen zu spielen? Und ich denke dann immer, ich verstehe die Frage, ich verstehe, was gemeint ist, aber vom spielerischen Vorgang her spiele ich keine bösen Menschen, ich spiele auch keine guten Menschen. Ich spiele Menschen, die Helden ihrer eigenen Geschichte sind irgendwie. Und das fand ich gerade in Bezug auf diesen Täter eben besonders wichtig und besonders schwierig tatsächlich. Also es ist normalerweise, also ein spielerischer Vorgang ist immer irgendwie das, ich persönlich suche mir immer eine Sache, die sehr weit von mir weg ist und eine Sache, die sehr nah an mir dran ist irgendwie. Und das weit weg musste ich nicht groß suchen, das ist immer im Text drin und so. Und ich hatte im Probenprozess immer wieder so den Moment irgendwie so, wo ich gemerkt habe, dass eben die Figur jetzt etwas erfordert, was eine persönliche Empathie von mir irgendwie erfordert und so. Also so, wo ich merke irgendwie so, okay, ich muss jetzt irgendwas Persönliches von mir, weil ich selber bin auch Vater von einem bald 9-Jährigen und so und muss jetzt quasi dieser Figur was geben, was ich hier eigentlich, wo sich so ein bisschen mein ganzer Körper dagegen sträubt, ihr das zu geben, irgendwie so für das, was sie tut eben. Und das war aber eben dann doch, ja, wichtig und richtig, glaube ich, irgendwie so. Ich finde, ich habe mich selber beim Spielen, fragt man sich immer so irgendwie, ob diese furchtbare Normalität, dieser Alltag, also man sieht eben sehr viele Alltagsszenen, es wird Suppe gegessen irgendwie, die Hunde Jule, also meine Frau macht mir die Nägel und so, das sind alles so Alltagsbetrachtungen irgendwie. Und ich habe mich während des Spiels immer wieder gefragt, irgendwie so, ob es diese Normalität, ob das irgendwie trägt. Und wenn ich dann aber zugeschaut habe, die anderen Szenen, habe ich gemerkt, gerade diese Normalität ist, ob das Thema ist, was drüber hängt, spektakulär zu sehen, fand ich irgendwie. Und ja, nee, und wie gesagt, also der Ofenwolf ist eben, hat eben diesen Charakterzug, dass er eigentlich ein Macher ist, ein Patriarch irgendwie auch so, aber eben nicht einer, so wie es auch so ein bisschen im Text eigentlich steht, irgendwie so der die ganze Zeit irgendwie ein strenges Regiment führt, sondern ich glaube, er ist immer wieder bemüht, tatsächlich auch Freiheiten zu gewähren und irgendwie so. Ich glaube, er sehnt sich wie alle anderen auch nach Normalität oder das, was er dafür hält irgendwie. Und das finde ich, das war das, was ich persönlich am spannendsten fand an dieser Rolle irgendwie, so dass trotz allem, was sie tut und trotz allem, was sie, also es ist ein ganz klarer Täter, es ist ein ganz klarer Missbraucher von Macht irgendwie, und auf der anderen Seite eben so ist im spielerischen Vorgang immer wieder dieses Angebot kommt, das ist die Realität, die ich für euch etabliere, bitte spielt mit irgendwie so. Und das ist so eine, wie ich finde, also für mich als Spieler tragische Komponente irgendwie, die muss kein anderer sehen irgendwie so. Also ich finde, man muss jetzt nicht Mitleid mit ihm haben oder so. Also dafür ist es viel zu monströs, was er tut. Aber für mich war es eben wichtig, dass es kein Monster ist, sondern trotz allem ein Mensch.
Wir haben jetzt hier Mutter und Vater, Täter, Seite mehr oder weniger. Und wie ist es denn für die Tochter, das zu spielen, das Opfer, das sich dann ja aber auch befreit, was ja, glaube ich, auch ganz wichtige Komponente ist ein bisschen. Wie stellt sich die dar?
Also, was Chrissy schon sagte, sie hat die eigentliche Mutterfunktion übernommen und hat eigentlich in jeder Situation Stress. Also sie muss nach allen Seiten irgendwie das abfedern, weil der Vater eben auch die Mutter nur in bestimmten Situationen anerkennt. Eigentlich ist sie unten durch, aber es gibt immer wieder so kleine Augenblicke, wo man merkt, da ist noch was. Und das ist auch das, was sie letztendlich dran glauben lässt, dass alles irgendwie wieder gut werden könnte irgendwann mal. Vielleicht, wenn die Tochter aus dem Haus geht oder so. Und das ist ja auch die Schwierigkeit für die Mutter. Das haben wir dann auch von den Mitarbeiterinnen dort vom Weißen Ring und Wirbelwind erfahren. Die Mutter ist nicht mehr attraktiv. Sie sieht plötzlich in der Tochter also eine Konkurrentin. Also es ist völlig absurd. Und für die Kinder ist es, oder Jugendlichen ist es ganz oft so, dass die das nicht anders kennen. Sie kennen es nicht anders und dadurch kommt auch wieder so eine Normalität raus und man kann ja auch mit niemandem drüber reden. das sind ja sowohl der Vater als auch die Tochter, sagen das ja, aber sag's niemand, könnte sich ja jemand sonst was bei denken. Ne? Also auch diese Dinge werden wieder benutzt und das macht es eigentlich auch so hochgradig spannend. Und es gibt also nicht nur Szenen, sondern es gibt auch Monologe in dem Stück, also wo der innere Zustand letztendlich einer Figur beschrieben wird. Beim Vater ist es so, dass es oft der offenen Szene stattfindet, wo er plötzlich sagt, ich möchte nicht aus der Welt gehen, ohne dass irgendwas übrig bleibt von mir. Meine Familie ist mir total wichtig, wo er fast weint und eine Lebensphilosophie erklärt, wo ich denke, wow, also wo kommt das her? Also das finde ich hochinteressant. Und wir haben ihm auch jetzt nicht nur im Muscle-Shirt irgendwo und Lederhose rumlaufen lassen, sondern der trägt einen Anzug. Ne? Also um auch diese Dinge, da finde ich, hat Sibylle sehr, sehr schöne Kostüme gefunden, die eben auch angefertigt wurden. Die Töchter, wo einmal die Bluse und die andere trägt den Rock dazu. Und also auch in der Entwicklung, was dort stattfindet letztendlich. Also ja, toll, es ist gut einfach mit allen zusammenzuarbeiten, ne, was das anbelangt. Aber nochmal zur Tochter, zur älteren Tochter, die weiß ganz genau, sie hat keinen Ausweg und sie wird fast wahnsinnig, aber sie hat auch die Freiheit, wieder rauszugehen. Ne? Also sie trifft diesen Flower Paul, trifft sie in der Diskothek. Ne? Nachdem sie sich Geld vom Vater geholt hat, geht sie raus. Aber sie ist natürlich in sich selber komplett gefangen. Mit wem rede ich drüber und wie geht das? Und das finde ich aber auch enorm bei dem Stück. In einer der ersten Begegnungen, Liebesbegegnungen, erzählt sie Paul von diesem Missbrauch. Und Paul hat sofort von Anfang an, also weiß darüber Bescheid und trägt natürlich einen wahnsinnigen Rucksack mit sich rum. Ja? Und dieser Paul ist, also für uns als Zuschauer, die wir dort also zugucken, ist ja das die große Hoffnung. Ist ja, denkt er, wow, also wie Chrissy es vorhin gesagt hat, und so, könnte alles super werden. Aber so einfach ist es dann nicht.
Also man merkt es schon daran, dass sie ziemlich früh in der Beziehung sagt, sie kann sich eigentlich nicht einlassen. So. Und das nimmt er auch wahr. Also das heißt, also tatsächlich kann ich mir das in der Realität wirklich genauso vorstellen. Ne? Also er ist verliebt und sagt, ich kann das tragen. Ich trage das auf jeden Fall, weil er noch gar nicht weiß, was es bedeutet. Dass es nämlich auch bedeutet, dass es sich auch gegen ihn richten wird. Im Sinne von, du kannst mir nicht immer dann nahe kommen, wenn dir danach ist. Und so ist es tatsächlich auch. Das heißt, er ist nicht einfach, also er denkt, tragen heißt, man verurteilt den Täter und man hebt das Opfer hoch. Aber das reicht eben nicht.
Sondern genau. Bleiben.
Genau. Und das heißt, er muss sich völlig nach ihr richten. Ja.
Und der Zenit oder der Höhepunkt ist ja, wo sie sagt, ich kriege ein Kind. Und für ihn ist selbstverständlich, dass das Kind von ihm ist. Und dann gibt es dort einen wahnsinnigen Bruch und sie sagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt er, wie hast du das getrieben in der Zeit mit ihm, also während wir zusammen sind? Und sie sagt einfach nur, meinst du, er fragt mich? Und damit bricht sein gesamtes Kartenhaus, wie Chrissy gerade, einmal komplett zusammen. Also das ist wirklich hochgradig spannend und er will gehen. Ne? Also er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und sie sagt, ich kann mich dagegen nicht wehren. Was glaubst du denn? Ich habe das die ganze Zeit versucht in irgendeiner Form. Und dann finde ich aber seine Stärke wieder plötzlich, also er nimmt dann auch so einen Kunstgriff, dreht sich um und sagt einfach, komm, lass uns heiraten. Und sie ist, also nächste Reaktion ist, der Vater bringt mich um. Ne? Und so, aber sie lächelt dabei drunter, ne? Und sagt, das ist das, was ich immer wollte. Ich wollte immer dort raus. Und er sagt, eine andere Stadt oder so. Also er gibt sofort so eine Perspektive mit. Und wir haben wieder Hoffnung und denken, ja wow, also der ist es. Also wie kann jemand sowas sagen? Aber das eine ist, sie sagt es auch am Anfang, verlässt du mich jetzt ein Held, ja, mit dem Maul. Ne? Also das ist hochinteressant und es zerbricht leider auch dran an dieser Geschichte, weil er sagt dann irgendwann, dein Vater ist stärker als ich. Ne? Und mitschwingen, weil du ja von den Figuren geredet hast, mitschwingen tut ja, dass es dort noch die zweite Tochter gibt, die Schwester, die neidisch ist. Weil die Ältere kriegt, sag ich mal, Vergünstigungen, also bekommt Geld. Vergünstigung klingt komisch, ne?
Geschenke.
Also, Geschenke, ja.
Rabatt.
Sie kriegt Rabatte. Nein, sie ist die ganze Zeit neidisch drauf auf diese Geschichte und ahnt aber natürlich, dass das nicht gut ist. Und es ist immer wieder, also ist sie Verhandlungsmasse, indem, wenn sie geht, die ältere Tochter, sagt sie ja dann die Mutter auch, und was ist mit der Lulu? Ne? Also du weißt ganz genau, was dort passieren wird. Und das ist immer wieder, wird das letztendlich verhandelt und dann passiert Folgendes, dass eben die ältere Tochter sagt, sorry, ich muss mich um mich selber kümmern. Also auch das, wo man sagt, egoistisch, aber nachvollziehbarer Egoismus. Und er sagt, das ist die einzige Chance, hier rauszukriegen, ich muss mich um das Kind kümmern und ich will vor allen Dingen eine neue Familie gründen. Ich will das alles, was mir widerfahren ist, will ich jetzt irgendwo einmal in die heile Welt wieder reingehen.
Warum heißt das Stück Tätowierung? Die Tätowierung?
Ja, es gibt, das ist ganz interessant, das ist einer der Mini-Monologe, um den wir wahrscheinlich am meisten gerungen haben, weil der David sagt, also meine Nadel steche ich dir ins Fleisch immer wieder und wieder.
Eine Tätowierung, die du behältst. Mein Zeichen, dein Leben lang, Vater, mal unauslöschlich.
Genau, und das ist im Anschluss an eine Szene. Ne? Und es ist nicht so richtig klar, kriegt sie das mit, wagt er es sozusagen in ihrer Gegenwart, das zu sagen. Aber er bringt es letztendlich auf den Punkt. Aber wo auch plötzlich er so eine Reflexion über sich selber hat und über diese ganze Situation. Das ist wirklich außergewöhnlich. Ne? Also wo man sagt, also der kleine Monolog zerstört eigentlich die ganze Figur. Nein, also nicht wirklich, aber er sieht plötzlich sich ganz klar, was er dort tut. Und dass ausgerechnet der Vater das hat. Also wie gesagt, wir haben das in allen möglichen Variationen und sowas alles versucht, immer wieder, dass er allein auf der Bühne ist und solche Geschichten. Und so, glaube ich, haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Aber das sticht so raus. Und eben wegen diesen 5, 6 Zeilen, die dort irgendwo sind, heißt es Stück Tätowierung. Und es bringt es letztendlich auch auf den Punkt.
Das sticht auch deswegen raus, weil er normalerweise immer in der Lage ist, irgendwie alles, was er so angeboten bekommt an Sätzen, irgendwie wieder in sein Weltbild zu integrieren. Und wenn es mal nicht integrierbar ist, dann schafft er sich ein neues irgendwie. Also auch wenn sie sagt, irgendwie, wenn ich schwanger werde, ich will kein Kind irgendwie, sagt er, also auch ein fürchterlicher Satz, es wäre doch dann von deinem Vater, ein Liebesgeschenk von deinem Vater. Also so, es ist so, also er ist recht schnell darin, alles irgendwie aufzunehmen und umzuwandeln irgendwie so. Also es ist